Herzlich willkommen zu Knochenschrauber, dem Unfallchirurgie-Podcast aus dem Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie der Universitätsmedizin Mainz für Studierende und alle anderen Interessierten. Wir haben uns überlegt, unser Lehrangebot durch einen Podcast zu ergänzen. In den jeweiligen Folgen wollen wir sowohl fachliche Themen besprechen, aber auch Bereiche, die weit über die curriculare Lehre hinausgehen. Wir freuen uns sehr über euer Feedback, insbesondere wenn ihr uns eine Nachricht schickt. Ihr findet in den Shownotes unsere E-Mail-Adresse. Da freuen wir uns auf euch. Mein Name ist Sven-Oliver Dietz. Ich bin Oberarzt und Unterrichtsbeauftragter des Zentrums für Orthopädie und Unfallchirurgie. Und mein heutiger Gesprächspartner ist mein Oberarztkollege Michael Nienaus. Hallo Michael, grüß dich.
Grüß dich, Olli. Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Wir haben heute das große Thema der hüftgelenksnahen Frakturen. Unser Podcast geht ja immer so 20, 30 Minuten. Das ist jetzt, um den Studierenden gleich zu sagen, nicht ausreichend, um sich erschöpfend mit dem Thema zu beschäftigen, aber ihr sollt eine Idee davon bekommen. Das Thema ist deshalb relevant, weil jeder Studierende, der mal in der Unfallchirurgie geprüft wird, wird mindestens eine Frage zu hüftgelenksnahen Frakturen bekommen, ob das jetzt eine Klausur ist oder eine mündliche Prüfung. Und um es mal vorwegzunehmen, das verkürzte außenrotierte Bein ist für uns Unfallchirurgen das, was für den Abdominal-Viszeralchirurgen der Schmerz im rechten Unterbauch ist. Also damit geben wir euch eine Steilvorlage und ihr macht dann eure Antworten. Michael, fangen wir mal an. Welche Frakturen sind denn überhaupt hüftgelenksnahe Frakturen?
Also zum einen finde ich es erstmal ziemlich gut, dass wir das Thema auf hüftgelenksnahe Frakturen fokussieren, weil wir bekommen ja schon immer, wenn man so in der Notaufnahme ist und der Rettungsdienst bringt etwas, wird ja immer, ist ein Schenkel als gesagt. Ich denke allerdings schon, dass es vollkommen richtig ist, die Frakturen auf die hüftgelenksnahen Frakturen auszuweiten, weil es betrifft halt alle Frakturen um eben das Hüftgelenk und da fangen wir von proximal nach distal mit dem Acetabulum an. Dann schließt sich daran die Hüftkopffraktur an, auf die wir hier sicherlich nicht näher eingehen müssen. Dann allerdings relevant, nächste Etage wäre dann die Schenkelhalsfraktur und weiter noch distal hiervon die per- bis subtrochanteren Frakturen.
Ja, super dargestellt. Ich finde das auch immer ganz wichtig, dass wenn man jetzt so ein Thema anspricht, dass man sich einfach mal die Anatomie vorstellt und sagt, wo komme ich denn her, wo gehe ich hin? Und ich fange dann auch immer zentral an. Dann wäre das Acetabulum und dann, wie du gesagt hast, Hüftkopf, Schenkel, Hals, Pertrochanter. Der Begriff mediale Schenkelhalsfraktur, der geistert ja immer so rum. Ich finde den persönlich gar nicht mehr so glücklich, sondern ich spreche lieber von den intrakapsulären Schenkelhalsfrakturen und bei den ganz lateralen dann von den extrakapsulären. Da kommen wir aber noch drauf, warum ich da so Wert drauf lege. Wie ist das aus deiner Erfahrung und der Literatur vielleicht? Sind denn diese Frakturen, die hüftgelenksnahen Frakturen, häufig oder ist das eher so eine Rarität für die Uni?
Also die hüftgelenksnahe Femurfraktur, denke ich, wird jedem einzelnen Studierenden in seiner beruflichen Karriere entweder als aktiv oder passiven Behandler sicherlich widerfahren. Sie sind jetzt schon sehr, sehr hoch. Sie werden vor allen Dingen noch viel, viel häufiger auftreten. Wir haben jetzt gerade eine relativ, in meinen Augen, gut geführte, zusammengefasste epidemiologische Arbeit aus Athen aus dem Dezember 23 gelesen, die davon ausgehen, dass der Anteil der über 50-Jährigen bis zum Jahre 2050 weltweit um 33% steigen wird. Das bedeutet gleichzeitig, dass die Prävalenz von Osteoporose, der häufigsten metabolischen Erkrankung im Erwachsenenalter über 50, um 11,4% bis 2034 steigen wird, sodass man damit rechnet, dass die Osteoporose-assoziierten Frakturen, und dazu wollen wir jetzt mal diese hüftgelenksnahen Femurfrakturen, über die wir hier reden wollen, hinzuziehen, um 25% steigen, sodass die Epidemiologen davon ausgehen, dass bis zum Jahre 2050 mit jährlich 6,26 Millionen hüftgelenksnahe Frakturen zu rechnen sein wird, was einem Anstieg von 33% entspricht. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man sich nur alleine die demografischen Entwicklungen Deutschlands anguckt, haben wir damit sicherlich in den nächsten Jahren ein relativ großes Problem zu beherrschen und zu bewältigen. Vor allen Dingen, wenn man davon ausgeht, dass jeder Fünfte im ersten Jahr nach einer solchen hüftgelenksnahen Fraktur mit dem Tode konfrontiert sein wird.
Ja, tödlicher als jedes Karzinom, du sagst es. Und es ist tatsächlich ein Tsunami, der da auf uns zukommt. Also das ist keine kleine Welle, sondern das wird uns mit aller Härte treffen. Wir hatten schon kurz gesagt, das klinische Erscheinungsbild, um das zu komplettieren, das ist das verkürzte außenrotierte Bein. Ich glaube, da können wir uns drauf einigen. Wenn man das sieht, dann sollte man mit einer hüftgelenksnahen Fraktur oder Pathologie rechnen. Wenn wir jetzt überlegen, was machen wir mit so einem Patienten, der kommt in die Notaufnahme, hat ein verkürztes außenrotiertes Bein, ich habe den Podcast gehört und sage, okay, der hat wahrscheinlich eine hüftgelenksnahe Fraktur, was mache ich? Mache ich überhaupt eine klinische Untersuchung oder schicke ich den direkt zum Röntgen?
Naja, auf jeden Fall erstmal die klinische Untersuchung, weil die Bildgebung oder die Diagnostik, die wir anstreben, da muss ja erstmal eine Verdachtsdiagnose in ihren Köpfen sein. Ja, wir machen ja keinen Raketenfischen, sondern wir schicken sie sofort zum Röntgen, sondern wir müssen sie untersuchen, weil es gibt ja auch andere hüftgelenksnahe Frakturen bei einliegenden Prothesen, da können Verrenkungen eintreten. Wir müssen gucken, was ist mit Durchblutung, Motorik, Sensibilität, das sind die wichtigen Untersuchungen. Dann den Weichteilschaden zu untersuchen. Hatten wir hier ein geschlossenes Weichteil, ein offenes Weichteil? Haben wir eventuell sogar Spannungszustände, die eventuell eine geplante Diagnostik eventuell sogar unmöglich machen? Also auf jeden Fall erstmal gucken, dann anfassen, dann Diagnostik veranlassen.
Das ist ganz genau meine Meinung. Also ich finde, das direkte Schicken eines Patienten in die Radiologie, ohne den untersucht zu haben, ist obsolet. Das sollte man niemals, nie machen, wenn ein Patient ein Durchblutungsproblem hat, das man schon früh hätte beheben können. Dann hat man dem Patienten tatsächlich geschadet. Wenn wir jetzt das Röntgenbild haben und ich denke, du stellst ja in die Shownotes auch ein paar Folien noch, wo wir ein paar Fälle sehen. Beschränkt man es jetzt mal ein auf pertrochantere und intrakapsuläre Schenkelhalsfrakturen. Ist das so ein Unterschied, der rein akademisch ist, oder spielt es für den Patienten eine Rolle, welche der beiden Frakturen er hat?
Also tatsächlich ist ja vor jeder Therapie die Diagnose entscheidend. Und wenn wir schon Unterschiede machen zwischen einer intrakapsulären Schenkelhalsfraktur und einer pertrochanteren oder subtrochanteren Fraktur, muss offensichtlich irgendein Problem sein. Ich denke, das Entscheidende hier, und das wird sicherlich auch immer mal gerne in einem Staatsexamen gefragt, ist immer die Lage der Fraktur. Und wenn wir schon von intrakapsulär reden, müssen wir uns leider einen kleinen Exkurs erlauben in die Zeiten der anatomischen Ausbildung, der vorklinischen Ausbildung unseres Faches. Wir müssen halt wissen, dass das proximale Femur durch zwei zirkumferente Arterien, die der Femoralis entspringen, versorgt werden, die genau an der Grenze, also der Linea intertrochanterica, die Kapsel durchbrechen und dann wie eine Corona kronenartig den Femurkopf mit Blut versorgen. Und das stellt natürlich dann in dem Moment den Unterschied dieser Frakturen eigentlich in einem einzigen anatomischen Problem nämlich auseinander, nämlich die hüftgelenksnahe intraartikuläre, intrakapsuläre Fraktur ist kopfgefährdend in der Durchblutung, während es die pertrochantere und somit extraartikuläre, extrakapsuläre Fraktur eben keine Durchblutungsproblematik hat.
Also das bedeutet, bei der pertrochanteren habe ich ausschließlich ein mechanisches Problem und bei der intrakapsulären sowohl ein biologisches Problem, also die Durchblutung ist gefährdet, als auch ein mechanisches Problem, weil ich natürlich eine Fraktur habe.
Absolut.
Okay. Wenn wir jetzt mal auf die Schenkelhalsfrakturen uns konzentrieren am Anfang, die sind ja nun mal zentraler, fangen wir mal damit an. Die hat ja nicht nur der alte Mensch. Also auch, ich kann das aus der eigenen Erfahrung sagen, aus der Kindertraumatologie, auch Kinder können bei einem adäquaten Trauma eine Schenkelhalsfraktur haben, junge Leute auch. Wie würdest du bei einem jungen Patienten, müssen wir vielleicht noch gleich definieren, was ist jung, bei einem jungen Patienten eine Schenkelhalsfraktur behandeln?
Also wiederum zentral ist das Thema der gefährdeten Kopfdurchblutung dieser intrakapsulären Verletzung, sodass wir, je jünger der Patient, das Thema Definition jung lasse ich jetzt mal hier außen vor, stellt halt in dem Moment eine absolute Notfallindikation dar. Und man muss wissen, dass die intrakapsulären Schenkelhalsfrakturen, je jünger der Patient, auch mit einem umso höheren Traumaenergie einhergehen. Das heißt, man muss auch mit anderen Verletzungen rechnen. Trotz alledem, in diesem Zusammenhang, die intrakapsuläre Fraktur stellt für einen jungen Menschen mit, was weiß ich, 20, 25 Jahre Mountainbiker, Downhill, Wald, Schenkelhalsfraktur, einen absoluten Notfall dar, weil geht der Kopf durch die Durchblutungssituation unter, reden wir hier einzig und allein vom Gelenkersatz. Und wer möchte mit 25 schon eine Prothese eingebaut haben, wenn man das ganze Leben noch gerne einen Marathon laufen wollte oder Ähnliches?
Wenn ich das also richtig verstehe, würde man beim jungen Patienten also eine kopferhaltende Versorgung favorisieren. Mit dem Thema jung, das ist, da kann man eine eigene Folge drüber machen. So ganz allgemein kann man sagen, dass man in der medizinischen Literatur bis 65 als jung gilt. Das Alter ist so ein bisschen dem geschuldet, dass man mit 65 in den meisten Ländern in Rente geht. Man hätte genauso gut 70 oder 60 nehmen können, aber das war halt so ein Lifetime-Event, genau wie man mit 18 erwachsen ist. Mit irgendwas, irgendein Alter muss man halt nehmen und da hat man sich auf das Rentenalter irgendwann mal geeinigt. Also nehmen wir an, jetzt kommt so ein junger Patient zu uns. Wie viel Zeit haben wir denn da, bis der operiert sein sollte?
Also auch das ist ja immer so eine Frage, was ist jetzt, ab wann ist die Nekrosegefahr am höchsten? Also bei uns, das ist jetzt auch, glaube ich, eigentlich ein Konsens in der deutschen Unfallchirurgie oder sagen wir mal in der deutschsprachigen europäischen Unfallchirurgie. 6 Stunden ist unsere Prämisse, dass wir versuchen, zwischen Unfalleintritt und der operativen Versorgung sollte dies nicht überschritten werden. Also 6 Stunden Zeitfenster sollte man einhalten. Es gibt natürlich Ausreißer, die auch sich erst aus dem Skigebiet mehrere Stunden mit dem Krankentransport transportieren lassen und sich dann doch noch hüftgelenkserhalten operiert haben. Und auch das geht gut. Nur in unseren Händen kommt ein junger Mann, sei es jetzt 65 oder weniger, mit einer hüftgelenksnahen Fraktur, dann melden wir diese operative Versorgung mit höchster Dringlichkeit an und deswegen dann halt die Hüftgelenkserhaltung mittels Osteosynthese.
Genau, also diese 6 Stunden, die kommen ja auch aus der Literatur und letztendlich muss man ja sagen, naja, auch wenn das jetzt mal 8 oder 12 Stunden sind, dann muss man den Patienten natürlich darauf hinweisen, dass er ein erhöhtes Risiko hat, eine Femurkopfnekrose zu bekommen. Ich würde aber persönlich auch, wenn ich jetzt einen 20-Jährigen oder 30-Jährigen oder Jährige operieren würde, auch nach 24 Stunden noch den Versuch des Kopferhalts machen. Das muss man sicherlich dann gut aufklären, aber da dann gleich mit der Prothese um die Ecke zu kommen, das finde ich unter Umständen sehr früh. Andererseits natürlich, wenn man einen entsprechend vorerkrankten Patienten hat, der auch deutlich jünger als 65 sein kann, muss man mit dem auch besprechen, dass man vielleicht doch die prothetische Versorgung macht. Deshalb mit dem Alter natürlich wichtig, aber auch da immer den ganzen Patienten angucken. Gut, wenn wir jetzt mal zur Pertrochanternfraktur kommen, wie würdest du, vielleicht haben wir es ja noch gar nicht so abgeschlossen, wir haben nur gesagt Prothese oder Osteosynthese. Würdest du, wir sehen ja ganz häufig bei den hüftgelenksnahen Frakturen bei den alten Menschen, dass wir zementierte Prothesen verwenden. Es gibt ja zementierte und zementfreie Prothesen. Warum zementieren wir die denn bei den alten Menschen?
Es geht ja darum, mit was für einem Gewerk fangen wir an. Also die 92-jährige Dame, die im Pflegeheim, nachdem sie nur noch rollatormobil auf Flurlänge mobil ist, wird keinen guten Knochen haben. Das Ziel einer operativen Versorgung am geriatrischen proximalen Femur ist halt die initial und sofort mögliche Vollbelastung. Wenn wir nun nicht zementierte Implantate in eben diesen schlechten Knochen einbringen würden, müsste man sich schon sehr viel trauen, ein nicht zementiertes Implantat dann auch voll belasten zu lassen, weil die Markräume sind auch viel breiter, die Knochenqualität ist nicht nur in der Qualität, sondern auch halt eben auch in der Quantität reduziert, sodass es auch in einigen Medizinunternehmen in Deutschland sogar Fachgruppenbeschlüsse gibt, dass Patienten über 75 gar nicht mehr überhaupt unzementiert operiert werden dürfen. Die bekommen dann zementierte Schäfte, damit sie halt eben in dem schlechten Knochen ein sofortes Greifen dieser Prothese haben und sofort voll belasten können.
Genau, und der nicht zementierte Schaft, der braucht ja eine gewisse Elastizität des Knochens, damit sich dieser Schaft auch ein bisschen verklemmen kann. Und der Patient, der durch niederenergetisches Trauma, was ja bei den älteren oder geriatrischen Patienten typisch ist, so eine Fraktur erleidet, hat ja schon bewiesen, dass er diese Elastizität des Knochens nicht mehr hat. Das ist ja auch der Grund, warum haben Kinder so selten hüftgelenksnahe Frakturen. Der Knochen ist einfach in der Region enorm elastisch und das braucht schon wirklich hohe Kräfte, dass das da zu einer Fraktur kommt. Und dann kommen wir mal zu den Pertrochanternfrakturen. Wie würdest du sagen, behandelt man die vorteilhaft?
Also auch die hüftgelenksnahe Femurfraktur ist, nur weil sie nicht intraartikulär und intrakapsulär liegt, ist es trotz natürlich ein Problem für einen Patienten und sollte deswegen jetzt nicht, nur weil sie neben nicht durchblutungsgefährdet ist, okay, wir operieren, kommt samstags, wir operieren donnerstags. Also wir müssen diese Frakturen dennoch und auch mittlerweile mit Beschlüssen aus Berlin festgelegt binnen 24 Stunden operieren, sodass auch hier eine gewisse Dringlichkeit vorliegt. Das ist jetzt keine Fraktur wie eine Schenkelhalsfraktur bei einem 30-Jährigen, die man morgens um 3 machen sollte oder muss, sondern aber mindestens am Folgetag im Tagesprogramm. Und diese sind halt einfach die Domäne der Hüftgelenkserhaltung. Also hier in diesem Moment werden intrameduläre Y-förmige Lastträger eingebracht, sprich wir bringen einen Nagel in den Schaft, der dann mit einer Schraube im Schenkelhals verankert wird, nachdem wir diese Verletzung auf einem speziellen Lagerungstisch geschlossen wieder in Position gebracht haben. Das funktioniert, Olli, sag was, in 90% der Fällen gelingt uns das geschlossen. Hängt natürlich auch an der Frakturklassifikation und Schwierigkeit zusammen. Und dann werden die mit Nägeln versorgt und ermöglichen dann durch einen im Nagel angebotenen Gleitmechanismus eine sofortige Vollbelastung, die zu einem kontrollierten Sinterung der Fraktur führt und die Heilung unterstützt.
Das ist auch meine Erfahrung. Also die allermeisten lassen sich sehr gut geschlossen wieder einrichten, also reponieren. Jetzt hast du mir natürlich eine schöne Vorlage gegeben über die Versorgung der Femurfrakturen mit den sogenannten Gammanägeln. Das ist jetzt ein Handelsname, weil diese Nägel in der Form dem griechischen kleingeschriebenen Gamma gleichen. Wie läuft so eine Fraktur von hüftgelenksnahen Frakturen, die wir jetzt osteosynthetisch behandeln, ab? Wie werden die Patienten gelagert? Wie macht man diese geschlossene Reposition? Und welche Osteosynthesematerialien nimmt man für die Schenkelhalsfraktur, welche für die Pertrochantere?
Also die klinische Diagnose wird ja durch die Pathologie des verkürzten, außenrotierten Beines festgelegt. Also Unfallchirurgie ist ja meistens gar nicht so kompliziert, wie es sich immer anhört. Also wir müssen es einfach rückgängig machen. Und hierzu bietet uns die Industrie mittlerweile sehr, sehr gute Lagerungstische. Sprich, der Patient liegt bei einer Operation, nachdem die Narkose eingeleitet wurde, auf dem Rücken. Wir bringen einen gepolsterten, vertikalen Flock zwischen die Beine an. Und wir spannen dann das betroffene Bein in eine Spannvorrichtung ein. Das Smarte an diesem System ist, dass wir eigentlich 3 Freiheitsgrade haben, dieses eingespannte Bein zu bewegen. Wir können es abduzieren, adduzieren, außen rotieren, innen rotieren und auf Länge bringen. Bedeutet also für mich als tätigen Unfallchirurgen, das Gewerk liegt vor mir, ich spanne den Patienten auf diesem Extensionstisch, wie wir ihn nennen, oder Fracture Table im Englischen in den Papern und so. Wir bringen den Patienten in Außenrotation auf Länge. Das machen wir unter Röntgen, das ist gar kein Problem. Das kann eingefahren werden, da sind Carbonelemente im Tisch, sodass man das eine sehr gute Einsehbarkeit hat. Dann rotieren wir das Bein nach innen, sodass die Patella quasi direkt hoch zur Decke zeigt. Das ist eigentlich eine normale Rückenlage. Und durch den hüftgelenksumgebenden Weichteilmantel, Sehnen, Muskeln, Kapsel etc. kommt es dann, und das ist ein Wort, das heißt Ligamentotaxis, zum Einstellen dieser Fraktur. Das kontrollieren wir dann sowohl im AP-Röntgenbild als auch im axialen, sprich senkrecht zum Schenkelhals eingebrachten Strahlengang. Und dann ist diese Fraktur meistens schon sehr gut reponiert. Manchmal kann man noch ein bisschen Spannung nachlassen, dass das Ganze noch ein bisschen zusammenrutscht und dann die Frakturzähnchen der jeweiligen Fragmente sich wieder fassen und stellen lassen. Und dann ist eigentlich die Arbeit schon getan. Und dann geht das alles über minimalinvasive Varianten. Wir machen also proximal der eigentlich auch bei sehr beleibten Patienten recht guten Trochanter Spitze einen seitlichen Schnitt von 2,5 Zentimetern, präparieren uns dann durch Unterhaut, dann kommt eine Faszie, die wird gespalten und dann kann man relativ überraschend einfach den kompletten Trochanter Major mit dem Finger umfahren, setzen dann darauf einen Draht, bringen den in den Schaft, kontrollieren natürlich dessen Lage auch in beiden radiologischen Ebenen und dann wird der Markraum vorbereitet, der Nagel wird eingebracht, das haben wir uns alles vorher schon ausgedacht, was brauchen wir, welche Winkel brauchen wir und dann wird der Nagel bis zur gewünschten Tiefe gebracht, dann ein zweiter Draht Nagel passieren von lateral in den Schenkelhals und hierüber eine Schraube. Und das Ganze ermöglicht dann das kontrollierte Sintern der Fraktur und Heilen unter Vollbelastung.
So wäre die Nagelosteosynthese von der Pertrochantellenfraktur sehr schön beschrieben. Für die, die jetzt zuhören, das noch nie gemacht haben und denken, puh, ich muss mir Winkel überlegen und Nagel treffen und sowas. Zur Beruhigung, so viele Winkel gibt es gar nicht. Es gibt von der Industrie, von jeder Firma so ein oder zwei Winkelgrade, die für die Hüftschraube angeboten werden. Und das Platzieren der ganzen Drähte passiert über sogenannte Zielvorrichtungen. Man kann natürlich vorbeibohren, aber wenn man sich so einigermaßen an die OP-Anleitung hält, passiert das eigentlich nicht. Das ist relativ selbsterklärend. Und auch ohne Physik in der Oberstufe gehabt zu haben, kann man diese Fragen lösen für sich.
Schaff sogar ich. Ich habe auch keine Physik in der Oberstufe gehabt.
Ich auch nicht. Das war das erste Fach, das ich abgegeben habe. Jetzt haben wir die Pertrochantellen besprochen und du hast das ja sehr schön geschildert, diese typische Nagelosteosynthese mit einem proximalen Femurnagel, der hat aber jeder Firma einen anderen Namen. Früher haben wir ja die dynamische Hüftschraube häufig gemacht, die DHS, die ist so ein bisschen aus der Mode gekommen. Eigentlich war die zwar in der Theorie biomechanisch dem Nagel unterlegen, in der Praxis muss man aber sagen, war das nicht so. Die hatte natürlich auch ihre Versager, aber längst nicht so viele, wie man von der Theorie hätte glauben können. Ich persönlich bin der Meinung, die ist aus der Mode gekommen, weil erstens die Firmen die nicht mehr promoten, weil man damit wenig Geld verdienen kann. Und für viele Klinikträger, weil man dafür einfach zwei Operateure braucht. Also einen, der einem das Weichteil weghält und einen, der operiert. Und ein Nagel kann ja auch allein operieren. Also macht keinen Spaß allein, aber das geht gut. Deshalb glaube ich, ist sie ein bisschen aus der Mode gekommen, aber auch das ist eine andere Diskussion, die man da aufmacht. Und ich kann natürlich mit dem Nagel auch die subtrochantere Fraktur versorgen, die ich jetzt mit der DHS nicht gut versorgen kann.
Wobei ich jetzt mal eine Lanze für die dynamische Hüftschraube brechen muss. Also sie kommt ja trotzdem, ist sie nie in Verruf gekommen, weil sie ist oft versucht, kopiert zu werden in anderen Formen, mit mehreren Schrauben und ähnliches. Ich denke, die dynamische Hüftschraube, die eigentlich bis auf das Fehlen eines intramedullären Lastträgers im Femur, deswegen heißt es dynamische Hüftschraube, da kommt eine Platte außen ans Femur, also außen, nicht intramedullär, aber der Gleitmechanismus der Schraube, die in den Schenkelhals kommt, ist eigentlich prinzipiell der gleiche, den man für den Nagel abgeguckt hat. Und deswegen ist für mich dieses Implantat in der gerade der hüftgelenkserhaltenden Versorgung der intrakapsulären Schenkelhalsfrakturen nach wie vor ein tolles Implantat, was man auch tatsächlich dem 18-Jährigen einbauen kann.
Eine perfekte Überleitung, da wären wir nicht jetzt hingekommen. Die intrakapsuläre Schenkelhalsfraktur, die wir hüftkopferhaltend operieren wollen, die wäre ja von der Lagerung und der Reposition identisch zu versorgen. Wobei man sagen kann, je zentraler die Fraktur ist, desto mehr Innenrotation brauche ich in aller Regel. Also da reicht es häufig nicht, dass die Kniescheibe zur Decke guckt, sondern die muss schon eher Richtung gegenseitigem Bein schauen, dass man die richtig schön einstellt. Welche Implantate stehen uns da außer der dynamischen Hüftschraube noch zur Verfügung?
Also prinzipiell fangen wir jetzt einfach mal von den jüngsten Patienten an. Gott sei Dank sehr selten. Fangen wir einfach mit Schrauben. Und die Aufgabe von uns ist es, ein Konstrukt zu bauen, dass der Schenkelhals, der gebrochene Schenkelhals, also sprich der Kopf ist vom Hals abgebrochen, dass wir dieses Konstrukt wieder aufeinander stellen, so wie es gehört. Und verschrauben dies. Eine Schraube, ich denke, das ist für jeden, der zu Hause schon mal handwerklich tätig war, relativ einfach, reicht in der Sicherung nicht. Eine Schraube kann sich drehen wie die Rotorblätter eines Hubschraubers um dessen zentrale Achse, sodass wir bei den kleinen Kindern eigentlich immer mit Schrauben arbeiten. Da sind mindestens zwei gefordert, drei wären besser. Und das kann man eigentlich, und das sehen wir auch heute noch in Kliniken, die uns häufig auch zuweisen, dass wir auch bei 50-Jährigen diese berühmten Dreipunktverschraubungen sehen, wobei wir hier schon alleine der Biomechanik wegen dieses Konstrukt mit einer Platte und dann einem intraossären Lastträger im Schenkelhals dieser Fraktur uns nähern. Und da ist die dynamische Hüftschraube, sprich eine dicke zentrale Schraube, die gleiten kann oder aber wie jetzt bei uns ausnahmsweise, das sieht man nicht so oft mit einer Platte mit vier Teleskopschrauben. Das ist quasi die Verbindung aus drei bis vier Punktvorschraubung und einer dynamischen Hüftschraube. Aber ansonsten ist das Verfahren das gleiche. Und so kriegt man diese Frakturen eigentlich ziemlich gut zur Ausheilung.
Beim alten Patienten, das hatten wir besprochen, würden wir eher eine zementierte Hüftprothese machen. Ich möchte jetzt gar nicht die Diskussion aufmachen, ob man da jetzt eine TAP besser macht oder eine Duokopfprothese. Und da würde ich euch bitten, dass ihr das einfach mal nachlest. Was ist eine Duokopfprothese? Was ist eine Hüft-TAP? Das ist jetzt nicht ganz so schön plastisch zu erklären. Ich denke aber, da wirst du vielleicht auch ein paar Bilder dabei haben bei den Shownotes, die wir danach zur Verfügung
definitiv
stellen.
Ja.
Das ist sicherlich jetzt schwierig zu diskutieren und, glaube ich, führt auch zu nicht viel. Aber kommen wir mal zur Nachbehandlung. Wenn ich jetzt so einen jungen Menschen mit einer Osteosynthese versorgt habe, bei einer hüftgelenksnahen Fraktur, fangen wir mal mit der intrakapsulären Schenkelhalsfraktur an. Wie darf der belasten?
Grundsätzlich sind ja die jüngeren Menschen insgesamt, was Koordination und Umsetzbarkeit anbelangt, immer noch ein bisschen formbarer und führbarer. Also wenn wir einen jungen Menschen haben mit einer hüftgelenksnahen intrakapsulären Fraktur, lassen wir sie eigentlich mit 20 Kilo Teilbelastung drauftreten, wenngleich die Industrie schon sagt, ihre Implantate seien vollbelastungsfähig. Ich wäre da vorsichtig. Also man hat da nicht so viele Schüsse bei jungen Menschen mit hüftgelenksnahen Frakturen. Ich denke, wir vertun uns nichts, dass 60 verbliebene Lebensjahre schön werden, weil man 6 Wochen mit 20 Kilo belastet hat. Und deswegen hätte mein Bruder eine Schenkelhalsfraktur, 20 Kilo für 6 Wochen.
Ich lasse meine Patienten auch nicht mehr voll belasten. Eines der Implantate, das du gerade beschrieben hast, hat am Anfang in der OP-Beschreibung die Vollbelastung erlaubt. Das ist dann bei ein paar Patienten nicht, bis zu denen hatte sich das nicht rumgesprochen, dass das gut geht. Sagen wir es so, deshalb sind wir da wieder auf die 20 Kilo zurück und auch die Firma, diese ist da zurückgerudert und hat die OP-Anleitung angepasst. Bei den Kindern, da wird ja dann oft gefragt, puh, wie sollen wir das hinkriegen, dass die das Bein nicht belasten? Also die kleinen Kinder, die können gar nicht an Krücken laufen, das kriegen die koordinativ nicht hin, die würde ich wieder in Buggy setzen oder in Kinderrollstuhl. Und sobald die wieder anfangen zu laufen, das machen die so nach 2, 3, manchmal 4 Wochen schon freiwillig, dann ist das auch stabil. Also kein Kind stellt sich auf ein Bein, das nicht stabil ist. Bei den alten Menschen mit den Pertrochanterenfrakturen oder auch mit den Prothesen, wie lässt du die nach der Operation belasten?
Also bei mir gilt das Alles-oder-Nichts-Prinzip. Also entweder wir haben jetzt hier die Standardversorgung, intrakapsuläre Schenkelhalsfraktur, Vollbelastung. Vollbelastung, 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 weil wir bekommen die alten Herrschaften und Damenschaften, wenn sie einmal liegen und mehrere Tage liegen, bekommen wir sie eigentlich nicht mehr in den Zustand vor der Operation zurück. Und deswegen ist es ja auch unser großes Ziel, die Frakturen mit Implantaten zu versehen, die die Last auch abnehmen und den Patienten diese Vollbelastung ermöglichen. Ja, auch wir haben in den älteren Generationen diese sehr schwerwiegenden Frakturen unterhalb der Trochanterregion, die Subtrochanteren, die wir häufig mit sehr viel Liebe offen reponieren. Dann machen wir so Stahlschellen um die Fraktur in einem schlechten Knochen. Und da muss man manchmal sagen, da kommen wir an die Grenze zwischen Belastbarkeit des Implantates und Elastizität des Knochens, sodass wir da die Befürchtung haben müssten, dass das alles zusammen nicht hält. Und dann gibt es tatsächlich nur die volle Entlastung. Ähnlich wie bei Kleinkindern kann man nicht sagen, einer 96-jährigen dementen Patientin so, sie dürfen jetzt nur mit 20 Kilo drauftreten. Das kann sie nicht umsetzen. Und deswegen alles oder nichts, drauf oder Rollstuhl.
Ja, ich sehe das auch so. Auch der eigentlich ganz rüstige und mobile 75-jährige Patient oder Patientin kann nicht den ganzen Tag an Gehstützen laufen und 20 Kilo das Bein belasten. Das ist einfach von der Kraft her nicht mehr möglich. Und ich denke, wenn man da Bedenken hat, dass das mit der Vollbelastung nicht klappt, dann sollte man eher den Patienten vollständig entlasten lassen. Du hattest vorhin schon angesprochen, ein ganz wichtiges Problem, die Osteoporose, die ja eine der häufigsten Ursachen der hüftgelenksnahen Frakturen bei den alten Menschen ist. Ich möchte das nochmal betonen, wenn ihr solche Patienten behandelt, wenn die bis dahin noch keine Osteoporose-Diagnostik oder Therapie hatten, dann haben die mit dieser Fraktur bewiesen, dass sie eine manifeste Osteoporose haben und eine Therapie brauchen. Man muss den Hausarzt mindestens darauf hinweisen, dass die eingeleitet werden muss. Und am besten, das ist meine Meinung, beginnen wir das schon in der Klinik, weil das, was wir anordnen im Entlassungsbrief schreiben, wird von den Hausärzten doch ganz häufig umgesetzt. Und die höfliche Bitte, da mal ein Osteoporose-Labor zu machen und irgendwann mal eine DEXA-Messung, wird zwar freundlich zur Kenntnis genommen, aber das sind dann auch öfter mal Patienten, die wir ein halbes Jahr später wiedersehen mit einer Fraktur der Gegenseite oder einer anderen typischen osteoporotischen Fraktur. Also da nochmal der Appell, daran zu denken, dass diese Patienten Osteoporose-Therapie dringend brauchen. Ja, Micha, das war schon. 30 Minuten vergehen wie im Flug.
Ja, das stimmt.
Wenn man Spaß hat. Ich möchte nochmal das zusammenfassen, was wir jetzt hier erarbeitet haben. Also die hüftgelenksnahen Frakturen imponieren klinisch durch ein verkürztes, außenrotiertes Bein. Hüftgelenksnahe Frakturen beginnen am Acetabulum, gehen über den Hüftkopf und den intrakapsulären Schenkelhals nach pertrochanter und subtrochanter. Die Therapie ist bei den intrakapsulären Frakturen bei jungen Patienten die Osteosynthese, bei den älteren Patienten dann die endoprothetische Versorgung, bei den pertrochanteren Frakturen Endoprothese häufig mit einem intramedullären Kraftträger, also einem Nagel, aber auch die Versorgung mit der DRS ist sicherlich noch nicht vom Tisch. Subtrochantere Frakturen eigentlich immer mit einem Nagel, gibt bestimmt irgendeine Ausnahme, aber eigentlich immer. Und so wie du gesagt hast, diese Metallschellen oder Zerklagen oder auf Deutsch Fassgurtungen, was wie auch immer man das nennen mag, und die Nachbehandlung bei der Osteosynthese der Schenkelhalsfraktur, eine Teilbelastung bei den pertrochanteren Frakturen und den Endoprothesen, eine Vollbelastung und ganz wichtig, denkt immer dran, bei den älteren Patienten Osteoporose-Diagnostik und Therapie zu machen. Ja, Micha, vielen Dank. Wir hören uns bestimmt nochmal zum anderen Thema wieder. Und euch viel Spaß beim Nachbereiten des Podcasts. Tschüss.
Ciao.